Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Herzlich willkommen hier im Haus Dacheröden. Ich darf Sie im Namen der Veranstalter des heutigen Abends ganz herzlich begrüßen. Die Erfurter Herbstlese, Frau Rettig ist da und ihr Team im Hintergrund. Der Erinnerungsort Topf und Söhne. Frau Brumme, wissenschaftliche Volontärin dort, wird uns durch den Abend moderieren. Und das Katholische Forum im Land Thüringen, für das ich, Niklas Wagner, hier stehe. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Vor 80 Jahren ist das KZ Auschwitz befreit worden. Das so ein Stück weit das Symbol des nationalsozialistischen Terrors geworden ist. Geschichten von Terror gibt es dort viele. Heute Abend hören wir eine Geschichte, die noch weitere Aspekte aufdeckt. Freundschaft, Unterstützung, Solidarität. Insofern vielleicht eine Blickwinkelerweiterung auf dieses Symbol für das Terrorregime. Damit noch möglichst viele andere Menschen sich auch mit diesem Thema oder in dieses Buch einen Einblick bekommen können, wollen wir diese Veranstaltung heute Abend als Audiodatei, als Podcast aufzeichnen. Darauf weise ich Sie hin, das Aufnahmegerät läuft. Die Fragerunde, die Ihnen, wenn Sie sich zu Wort melden, wird aber nicht aufgezeichnet. Wir zeichnen nur die Lesung von Herrn Christ und das Gespräch mit Frau Brumme auf. Und Frau Brumme, übergebe ich jetzt auch das Mikrofon. Ich wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Abend.
Ja, ich wünsche Ihnen auch einen guten Abend. Wie gesagt, Sonja Brumme mein Name. Ich arbeite als wissenschaftliche Volontärin am Erinnerungsort Topf und Söhne, was ja ein Ort der Mittäterschaft im Nationalsozialismus ist. Also eine Firma, die eben die Verbrennungsöfen gebaut hat, die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, wie eben auch in Auschwitz, eingesetzt wurden. Und ich spreche gleich mit Sebastian Christ, der sein Buch vorstellt. Er ist Zukunftsforscher und Journalist, beschäftigt sich seit 10 Jahren mit Osteuropa und seit 20 Jahren hat er sich eigentlich mit der Geschichte von Otto Küsel beschäftigt. Und das ist die Geschichte, um die wir uns heute ein bisschen kümmern wollen. Otto Küsel, Auschwitz-Häftling Nummer 2, ist also einer der ersten 30 Häftlinge, die aus Sachsenhausen nach Auschwitz deportiert wurden gewesen und dort als sogenannter Funktionshäftling eingesetzt wurden. Heißt, er hat eben quasi eine bestimmte Position im Lager gehabt und hat bei der Verwaltung mitgeholfen. Ganz konkret hat er den Arbeitseinsatz koordiniert und musste andere Häftlinge eben Arbeit zuweisen. Er hat diese Position genutzt, um anderen Menschen zu helfen und hat eben versucht, Mithäftlinge, die vielleicht schwächer waren, in einfachere Arbeitskommandos einzubringen, sodass sie eine höhere Überlebenschance hatten. Darüber will ich aber eigentlich gar nicht so viel sprechen, sondern ich will direkt übergeben und Herr Christ liest jetzt erstmal aus seinem Buch und dann können Sie vielleicht einen kleinen Eindruck erlangen von der Geschichte von Otto Küsel.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich möchte gleich mal einsteigen in die Art und Weise, wie dieses Buch zustande gekommen ist, damit man so ein bisschen versteht, woher das Ganze kommt. Ich war 22 Jahre alt, ungefähr halb so alt, ja ziemlich genau halb so alt, wie ich heute bin. Das war im Jahr 2003. Da war ich auf einem Nachwuchsjournalistenseminar in Oświęcim, Polen, die Stadt, die bis 1918 im Habsburger Reich Auschwitz hieß. Der deutsche Name war dann später auch eben der Name des Nazi-Konzentrationslagers. Auf diesem Seminar wollten wir uns mit den Berichten der Überlebenden beschäftigen. Es gibt im Museum Auschwitz Tausende von diesen Berichten. Die wurden nach dem Krieg gesammelt, teilweise von den Ermittlungsbehörden und zum Teil wurden die auch ganz freiwillig abgegeben. Und die sind ein unfassbar lehrreiches und auch bewegendes Archiv, das eigentlich einer größeren Leserschaft kaum bekannt ist. Und wir haben uns mit diesen Berichten beschäftigt und wollten Geschichten aus dem Konzentrationslager Auschwitz mit den Stimmen der Überlebenden erzählen. Und ich war dann als Nachwuchsjournalist auf der Suche nach einem Thema, also welche Geschichte kann ich erzählen mit den Stimmen der Überlebenden? Und ziemlich kurz nachdem das Seminar begonnen hatte, hatten wir einen Gesprächsabend gehabt mit dem ehemaligen Leiter der staatlichen Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Das war Kazimierz Smolen. Ein sehr ehrenwerter älterer Herr, der übrigens damals perfekt Deutsch gesprochen hat, was es uns von der Kontaktaufnahme auch sehr leicht gemacht hat. Smolen war insgesamt 34 Jahre lang Leiter der staatlichen Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und selbst auch 5 Jahre Häftling in Auschwitz. Er kam mit einem der ersten Transporter an und wurde erst 1945 befreit. Und er hat ein unfassbar großes Wissen gehabt über die Geschichte des Konzentrationslagers Auschwitz, weil er es halt fast über die komplette Zeit halt mitbekommen hatte. Und er kannte natürlich auch die ganzen Biografien. Er war es, der mir eine Geschichte näher gebracht hat, die ich bis dahin gar nicht kannte und die viele Deutsche eigentlich auch nicht kennen. Und das ist die Geschichte des Auschwitz-Häftlings Nummer 2, Otto Küsel. Der ist für viele polnische Häftlinge, die ganz am Anfang ins Konzentrationslager gekommen sind. Das Konzentrationslager wurde Anfang 1940 aufgebaut. Der erste polnische Häftlingstransport fand im Juni 1940 statt. War am Anfang ein Lager für vor allen Dingen für Polen, für Widerstandskämpfer, für Leute, die Widerstand gegen die deutsche Besatzung leisteten. Und für viele Polen, die damals im Lager waren, war Otto Küsel halt eine immens wichtige Figur. Weil das Konzentrationslager Auschwitz am Anfang vor allen Dingen ein Internierungs- und Arbeitslager war. Das war dieses Stammlager. Das war bevor das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau aufgebaut wurde. Es wird auch die sogenannte polnische Phase des Lagers genannt. Eben bis die industrielle Massenvernichtung halt irgendwie von Menschen eingesetzt hatte. Und in dieser Zeit war Otto an der Schlüsselposition als Kapo. Er war es, der entschieden hat, wer in welches Arbeitskommando kam. Er sollte als Kapo eben Teil der Vernichtungsmaschinerie sein. Er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat sich mit Polen angefreundet, er hat Polnisch gelernt und hat wahrscheinlich hunderte Menschenleben gerettet dadurch, dass er Menschen gezielt auf Positionen gesetzt hat, wo sie die Chance hatten zu überleben. Und dieser Otto Küsel ist halt an sich eine ganz spannende Figur, weil er eigentlich aus Verhältnissen kommt, von denen man jetzt nicht erwarten würde, dass so ein Mensch jetzt halt Widerstand leistet. Das glaubten auch die Nazis nicht, denn die Kapos, die eingesetzt wurden 1940, waren ausschließlich sogenannte Berufsverbrecher. Otto Küsel war ein sogenannter Berufsverbrecher. Er war mehrfach verurteilter Dieb und die Nazis hatten halt erwartet, dass halt die sogenannten Berufsverbrecher empfänglich sind für die Anreize, die das Kapo-System halt aussetzt. Die Kapos haben relativ privilegierte Verhältnisse gehabt und diese Privilegien sollten die Kapos dazu animieren, das SS-Regime auf das Lager zu übertragen. Aber Otto hat genau das Gegenteil getan. Deswegen war er eine Ausnahme. Er gehörte keiner klassischen Widerstandsideologie an, wenn man das so will. Er war kein Kommunist, er war eigentlich unpolitisch. Er gehörte auch nicht dem bürgerlichen Widerstand an. Er gehörte nicht dem militärischen Widerstand an, auch nicht dem christlichen Widerstand. Er war einfach ein Mensch, der in Auschwitz sich seine Menschlichkeit bewahrt hat und Gutes getan hat. Und das vor allen Dingen für die polnischen Häftlinge. Um die Biografie von Otto Küsel ein bisschen besser zu verstehen, werde ich mit einer Stelle aus der Anfangsphase des Buches anfangen. Das Kapitel 1, wo Otto Küsel herkommt und wie er nach Sachsenhausen letztlich gekommen ist. Ottos Vater hieß ebenfalls Otto. Er war ein angesehener Mann in seinem Milieu. Er arbeitete als Lagerverwalter. Otto Küsel Junior hätte als Jugendlicher wohl nie gedacht, dass Otto Küsel Senior eines Tages für ihn eine Respektsperson werden würde. Denn seine Idee vom Leben war eigentlich eine ganz andere als die seiner Eltern. Am 16. Mai 1909 wurde er in Rixdorf geboren. Rixdorf ist heute Neukölln. Eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Rixdorf hatte damals einen ganz schlechten Ruf und die Stadtväter von Rixdorf dachten, wenn man das Ganze in Neukölln umbenennt, dann würde das einen besseren Ruf abgeben. Neukölln als Image-Boost für diese Stadt. So, und wurde dann 1920 nach Berlin eingemeindet. Vater, Sohn und Mutter Mathilde wohnten zunächst in der Münchner Straße 23, heute Flughafenstraße, in einem Gebäude, das sich unweit des in Ottos Geburtsjahr fertiggestellten Rathauses Neukölln befand. In dieser Gegend besuchte Otto Junior auch die Volksschule. Ich wollte eigentlich Schornsteinfeger werden, aber mein Vater hatte Beziehungen zu einem Elektriker. Und so begann ich bei diesem eine Lehre, erinnerte er sich. Elektrizität war damals ein Zukunftsthema. Berlin war zu dieser Zeit eines der weltweit führenden Zentren in diesem Industriebereich. Siemens hatte seinen Hauptsitz in der Stadt. Die AEG unterhielt gigantische Fabrikhallen in Berlin-Oberschöneweide, nur wenige Kilometer von Ottos Elternhaus entfernt. Und beide Firmen bauten bereits vor über 100 Jahren Elektroautos in Serienproduktion auf dem Berliner Stadtgebiet. Otto Junior war damals jedoch nicht danach, allzu weit in die Zukunft zu denken. Ich war ein schlechter Lehrjunge, frech, ein richtiger Lausejunge, sagte Otto. Heute gebe ich niemandem die Schuld daran. Jeder Mensch muss sich selbst ein Urteil bilden. Jeder weiß, wenn er etwas Schlechtes tut. Er brach seine Ausbildung nach 2 Jahren ab. Damals war er 16 Jahre alt und er entschloss sich, von zu Hause auszuziehen. Otto sprach nie sehr detailliert über diese Zeit. Ihn plagte ein schlechtes Gewissen. Als junger Mensch ist man dumm. Was hat man gemacht? Nur Dummheiten. Und man kam sich, wenn man Dummheiten gemacht hatte, wie ein Held vor, sagte er in seinem einzigen größeren Interview kurz vor seinem Tod. Die nächsten 10 Jahre hatte er keinen festen Wohnsitz. Er entdeckte, dass ihm das Handeln im Blut lag. Also zog er mit einem Bauchladen voller Schnürsenkel von Haus zu Haus. Dabei musste man mit den Leuten reden und versuchen, ihre weiche Stelle zu finden, damit sie einem etwas abkaufen, sagte er. Später handelte er auch mit Obst. Er bot seine Ware an Verkaufsplätzen an. Zeitgemäß im wilden Berlin der 20er Jahre waren seine Sprüche, die er den möglichen Kundinnen hinterherwarf. Bananen, Bananen für die Damen, die keine Herren haben. Er selbst war damals glücklich mit seiner Lebenssituation, wie er selbst sagte. Otto wollte nicht abhängig sein von einem Chef. Seine wirtschaftliche Lage war zwar überschaubar, dafür konnte er selbst entscheiden, wann er arbeiten wollte und wann nicht. Er fühlte sich in seinen Jahren auf den Berliner Straßen frei. Das war genau jener Lebensentwurf, den er damals suchte. Gleichzeitig war Otto aber auch klar, dass sein Geschäft weit davon entfernt war, den klassischen Ansprüchen eines Kaufmannsberufs zu genügen. Eigentlich lief alles mehr auf Betteln als auf Hausieren hinaus. Man durfte sich nicht von der Polizei erwischen lassen, sagte er. Hinzu kam noch, dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland im Zuge der Weltwirtschaftskrise von 1929 dramatisch verschlechterte. Von September 1929 bis Anfang 1933 vervierfachte sich die Zahl der Arbeitslosen. Millionen von Familien hatten kaum noch das Geld, um sich den alltäglichen Lebensunterhalt zu leisten. Keine guten Rahmenbedingungen für jemanden, der sich mit kleinen Haustürdeals über Wasser halten will. Es ist wahrscheinlich, dass Otto in dieser Zeit zum ersten Mal straffällig wurde. Ottos Polizeiakte aus jener Zeit ist mit großer Wahrscheinlichkeit im Zweiten Weltkrieg bei den Luftangriffen auf Berlin verbrannt. Im Landesarchiv finden sich keine Dokumente über seine Vorstrafen. Er selbst blieb vage dazu. Hermann Langbein, sehr bedeutender Historiker, der früher auch selbst in Auschwitz war, Hermann Langbein fasste ein Gespräch, das er 1969 mit Otto geführt hat, wie folgt zusammen. Als junger Bursch hatte er in der Zeit der allgemeinen Arbeitslosigkeit und Not 3 Strafen erhalten, die letzte, als er 24 Jahre alt war. Die meisten Zeitzeugen aus Auschwitz sagen, dass Otto Diebstähle begangen oder bei Einbrüchen Schmiere stand. Eine Registerkarte aus dem KZ Sachsenhausen weist 4 Vorstrafen mit insgesamt 66 Monaten Haft aus. Das würde dafür sprechen, dass er auch wegen schweren Diebstahls verurteilt wurde. Darunter fiel unter anderem auch Einbruch. Die meiste Zeit zwischen den Jahren 1929 und 1935 hat er wohl im Gefängnis verbracht. In einem rechtsstaatlichen System würde man Diebe nur wegen Taten verurteilen, die sie auch tatsächlich begangen haben. Und man würde dem Verurteilten nach verbüßter Strafe die Möglichkeit geben, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Doch in Deutschland kamen im Januar 1933 die Nationalsozialisten an die Macht. Danach war nichts mehr, wie es eigentlich sein sollte. Also Otto Küsel war 1933 nochmal in Haft, wahrscheinlich, das gibt seine Meldekarte her, in Brandenburg an der Havel. Da ist eine Meldeadresse angegeben, die deckungsgleich ist mit dem Gefängnis, was es da gab. Und er wurde 1935 entlassen. Und es war so ein bisschen wie bei Berlin-Alexanderplatz, als der Protagonist aus dem Gefängnis rausgeht und endlich ein besseres Leben leben will. Er wollte das tatsächlich. Er wollte sich als Händler nochmal selbstständig machen. Er hatte endlich eine eigene Meldeadresse. Er war Untermieter bei einer Familie in Schmargendorf. Aber weil er halt schon zu diesem Zeitpunkt 3 oder wahrscheinlich eher 4 Vorstrafen hatte, ist er ins Visier der Nazis geraten. Es gab diese Idee davon, dass Menschen, die wiederholt wegen Eigentumsdelikten straffällig geworden sind, nicht besserbar sind, wie man damals sagte. Diese Leute betrachtete man als Gefahr für die Öffentlichkeit und so wurde das Ganze auch kommuniziert. Das war diese Idee, auf der der Begriff Berufsverbrecher basierte. Berufsverbrecher heißt, jemand ist zum Verbrechersein geboren, er kann professionell nichts anderes machen, als sich durch den Schaden, der anderen entstanden ist, halt zu bereichern. Und Berufsverbrecher waren Menschen, die mehrmals wegen Eigentumsdelikten inhaftiert wurden. Und das traf auf Otto zu. Und es gab verschiedene Einladungen, die Otto von der Polizei bekommen hatte, auf die er nicht reagiert hatte. Aber im Winter 36, 37, Anfang 1937, hat die Gestapo ihm eine Einladung geschickt. Und dieser Einladung musste er dann folgen, das war ernst. Und er ist dann zur Gestapo-Zentrale am Alexanderplatz gefahren, in der Roten Burg, und wurde dort noch verhaftet. Er ist wahrscheinlich Opfer geworden der ersten großen Verhaftungswelle gegen Berufskriminelle. Ist von dort aus nach Sachsenhausen gekommen, wo er dann 3 Jahre lang als Häftling inhaftiert war. Wo er auch schon schwere Zwangsarbeit machen musste, wo er aber auch den ersten Kontakt hatte zur Lagergesellschaft und wo er auch 1939 wahrscheinlich einen ersten Kapo-Posten bekommen hatte. Die Kapo-Posten in Sachsenhausen wurden zum Teil von den Mithäftlingen, die Mithäftlinge durften die nominieren. Und er wurde nominiert von einem KPD-Politiker, der dort eingesessen hat, der die Funktionshäftlinge so ausgestalten wollte, also die anderen Posten unter den Funktionshäftlingen, dass halt möglichst viele von seinen Gefolgsleuten halt dahin kommen. Und er wollte halt dann noch einige Posten machen mit anderen Leuten, also mit sogenannten Berufskriminellen, Berufsverbrechern, um den Anschein zu erwecken, dass er jetzt nicht irgendwie alle Posten mit seinen KPD-Leuten besetzt. Und zu diesen Leuten, die den Ausgleich machen sollten, zählte auch Otto. Er hatte dann in Sachsenhausen ersten Kontakt mit dieser Funktion als Arbeitsdienst. Er war da noch nicht auf diesem Chefposten, er hat nicht alle Entscheidungen getroffen, aber er war involviert darin, andere Menschen auch zu helfen. Also belegt ist auch durch verschiedene Quellen, dass er im Herbst 1939 schon damit angefangen hatte, Häftlinge, die nach Sachsenhausen gekommen sind, auf Posten zu setzen, auf denen sie überleben konnten. Es ist belegt, dass er versucht hat, das Strafantreten, das es gab im Januar 1940, wo Rudolf Höss in einer sehr berüchtigten Aktion am 18. Januar 1940 insgesamt 800 Häftlinge bei minus 26 Grad in Drillich hat antreten lassen, wo schon am selben Tag wahrscheinlich um die 200 Menschen erfroren sind. Viele von ihnen halt Akademiker, die bei den Aktionen in Krakau und in anderen polnischen Universitätsstädten verhaftet wurden. Wo er versucht hat, diese Leute auf andere Posten zu setzen, damit sie aus diesem Strafantreten rauskommen. Leider erfolglos, aber er muss damals halt irgendwie schon verstanden haben, dass er als Kapo eine Möglichkeit hat, anderen Menschen zu helfen. Und genau in dieser Zeit kam eben auch der Aufbau des Konzentrationslagers Auschwitz. Rudolf Höss wurde dann der erste Kommandant, wurde von Sachsenhausen nach Auschwitz versetzt. Und wahrscheinlich war es Höss, der den Befehl gab, unter den sogenannten Berufsverbrechern, die in Sachsenhausen saßen, 30 Kapos auszuwählen, die das Grundgerüst für die Unterdrückungsarbeit dann im Lager am Auschwitz leisten sollten. Die meisten von diesen ersten 30 Häftlingen waren immens brutal. Sie waren auch gefürchtet im Konzentrationslager Auschwitz. Also gerade wenn wir beispielsweise, wir haben ja den Häftling Nummer 2 jetzt hier mit Otto Küsel, wenn wir den Häftling Nummer 1 nehmen, das war Bruno Brodniewicz, das war ein Häftling aus Posen, der hatte, sagte man umgangssprachlich in der Lagergesellschaft in Auschwitz, seinen eigenen Friedhof. Also man wusste nicht, wie viele Menschen der umgebracht hat, aber beinahe täglich. Also es war wirklich ein äußerst brutaler Mensch, der wegen Nichtigkeiten andere Menschen zusammenschlug oder auch zu Tode brachte, eigene Foltermethoden erfunden hat. Es waren unter den ersten 30, das will ich damit ausdrücken, waren Menschen, die wirklich immens gefürchtet waren unter den anderen Häftlingen. Und Otto war halt anders. Otto hat halt gesagt, er macht bei diesen Machenschaften nicht mit. Er hat ein Beispiel gesetzt, wie man Menschlichkeit im Lager leben kann. Er hat sich mit den Polen solidarisiert. Und davon handelt auch die nächste Stelle, aus der ich gerne vorlesen will. Denn dann versteht man so ein bisschen, in welche Richtung das alles ging. In vielen Berichten von Auschwitz-Überlebenden ist die Rede davon, dass Otto plötzlich an einem bestimmten Ort aufgetaucht war oder auch zufällig angetroffen wurde. Wenn er vormittags und nachmittags auf der Suche nach freien Kommandoplätzen durch das Lager zog, konnte er aus Sicht seiner Mithäftlinge immer und überall sein. Das war wohl auch ein Grund dafür, warum Otto sehr bald schon bei fast allen polnischen Häftlingen bekannt war. Ein anderer Grund, weswegen Otto sehr schnell zur Berühmtheit unter seinen Mithäftlingen wurde, war die schiere Überraschung über sein Auftreten. Während sich die meisten übrigen Kapos von Beginn an als mörderische Sadisten entpuppten, war Otto bald als der gute Kapo bekannt. So drückte es beispielsweise Władysław Bartoszewski aus, der später zu einem einflussreichen Publizisten und Politiker wurde und selbst von September 1940 bis April 1941 als Häftling im Stammlager Auschwitz war. In Auschwitz hatte die gegenseitige Hilfe eine sehr große Bedeutung. Das heißt, Häftlinge haben sich gegenseitig unterstützt, schrieb der Auschwitz-Überlebende Michał Żołkowski in seinen Memoiren. Er wurde zeitweise in den Buna-Werken eingesetzt und musste dort Erdarbeiten erledigen. Eine körperlich herausfordernde Aufgabe unter freiem Himmel. Hinzu kam noch, dass die Häftlinge jeden Tag insgesamt 10 Kilometer Fußmarsch zu bewältigen hatten. Eine Tortur für jeden einzelnen der bereits unterernährten Männer. Die Polen arbeiteten mit Otto Küsel im Arbeitsdienst zusammen und konnten von Zeit zu Zeit einen aus einem schweren Kommando herausnehmen und einem anderen Kommando zuteilen. Das war möglich und das ist auch praktiziert worden. Auf diese Weise bin ich auch aus den Buna-Werken hinweggekommen. Żołkowski widmete Otto in seinem 2006 erschienenen Buch ein ganzes Kapitel. Er hat sich in den Köpfen und Gedanken von allen ehemaligen KZ-Häftlingen, die überlebt haben, eingegraben. Er wurde im Lager von jedem Häftling als Engel betrachtet, als Gesandter vom Himmel, weil er immer, wo er nur helfen konnte, geholfen hat, schreibt Żołkowski. Man kann lange über das erzählen, was er für uns alle getan hat. Er konnte nicht jedem helfen, aber die überlebten, haben fast alle mit ihm zu tun gehabt. Besonders im Gedächtnis blieb ihm die Geschichte von Kazimierz Piechowski, einem polnischen Pfadfinder, der bei einem Fluchtversuch nach Ungarn verhaftet wurde und schließlich erst 20-jährig mit dem ersten polnischen Häftlingstransport nach Auschwitz kam. Im Lager musste er Schwerstarbeit bei den Leichentransporten verrichten. Bald wurde er schwächer und näherte sich dem Stadium eines Muselmanns. Das ist ein Begriff, den muss ich jetzt mal kurz erklären. Gibt es auch verschiedene Erklärungswege für. Ich versuche es kurz zu halten. Als Muselmann wurden im Lagerjargon damals Menschen bezeichnet, die auch äußerlich sich schon dem Grad der Schwächung oder des Todes durch Schwäche halt irgendwie näherten, denen man das auch angesehen hat, die eingefallene Gesichter hatten, die einen gewissen Gang hatten. Weswegen die Muselmänner genannt wurden, da gibt es mehrere Erklärungen zu. Eine Erklärung ist, und das ist auch die wahrscheinlichere, dass dieses Wort, das von vielen Häftlingen aus ganz vielen verschiedenen Nationen benutzt wurde, aus dem Jargon der SS kam. Eine andere Version ist, die auch verbreitet wurde, dass die Menschen mit ihren geschwächten Gesichtern und ihrem Gang von ganz weit aus gesehen, von großer Entfernung aus gesehen, so ein bisschen so aussah wie Menschen, die halt ein Kopftuch trugen, wie so ein Scheich. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt die weniger valide Erklärung. Ich glaube, dass es tatsächlich aus dem Jargon der SS kam. Und Muselmänner, das war ein fester Begriff halt irgendwie für Menschen. Das kommt auch immer wieder in Texten vor, wenn man sich mit der Auschwitz-Literatur beschäftigt. Muselmänner waren Menschen, die sich dem Tod durch Schwächung halt irgendwie näherten. Also, bald wurde er schwächer und näherte sich dem Stadium eines Muselmanns. Otto Küsel sah ihn stehen. Im Kommando Truppenwirtschaft fehlte ein Mann, da hat er ihn reingesteckt und ihm damit das Leben gerettet. Er hat längere Zeit im Truppenwirtschaftslager unter dem Dach gearbeitet. Bei dieser Arbeit konnte man beim Umladen der Ware vom Waggon ins Lager etwas zu essen organisieren. Das war immer ganz wichtig. Manchmal wurde ein Sack beschädigt und Mehl ausgeschüttet. Man konnte das schnell aufnehmen, verwahren und dann als Nahrung verwenden. Auch Piechowski selbst erinnerte sich an Otto. Ja, Otto Küsel, Kapo Nummer 2. Er trug einen grünen Winkel, wie ein Verbrecher. Aber er war kein Mörder, nur ein Dieb und ein gebildeter Mann. Er rettete mir das Leben, als ich wusste, dass ich Tag für Tag dahinsiechte und keine Kraft mehr hatte. Die Arbeit im Hauptwirtschaftslager habe ihm Hoffnung zum Überleben gegeben. Piechowski überstand die Lagerhaft. Er war lange ein prominenter Zeitzeuge in Polen und wurde 98 Jahre alt. Otto leistete oft eine stille Hilfe. Sein direkter Vorgesetzter, der Arbeitsdienstführer, durfte auf keinen Fall mitbekommen, was er da täglich tat. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass sie es nicht verstanden haben. Oberflächlich betrachtet wirkte Otto aus Sicht der SS sehr fleißig. Auch nach morgendlicher Zuteilung der Arbeitskommandos war er aus eigenem Antrieb aktiv und schien offenbar sehr darum bemüht, die durch Mord und Siechtum entstandenen Lücken in der Belegschaft der Werkstätten zu schließen. Zudem hatte der Arbeitsdienstführer einen sehr großen Tätigkeitsbereich zu überblicken. Er konnte kein Mikromanagement betreiben. Womöglich war die SS am Ende sogar dankbar, dass es einen Arbeitsdienst-Kapo gab, der sich im Sinne des laufenden KZ-Betriebs zu engagieren schien. Bis Dezember 1942 hatte Otto im Gegensatz zu vielen anderen Kapos keine einzige Lagerstrafe bekommen. Kazimierz Smolen, der von 1940 bis 1945 Häftling in Auschwitz war und hat 1955 mehr als 3 Jahrzehnte lang die staatliche Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau leitete, erinnerte sich im Jahr 2003 daran, dass Franz Hössler, der in den ersten Jahren Arbeitsdienstführer war, einen sehr positiven Eindruck von Otto hatte. Auch deswegen war Ottos Hilfe stets ein komplettes Balancespiel. Einerseits musste er die SS-Leute, die er selbst verachtete, für sich gewinnen. So bekam er die nötigen Freiheiten, um andererseits die polnischen Häftlinge, wenn möglich, vor dem Erschöpfungstod zu bewahren. Die größte Wirkung auf seine Mitgefangenen konnte er erzielen, wenn seine Vorgesetzten ihn sein Ding machen ließen. Otto tat so, als ob er einen guten Job erledigen würde. Tatsächlich aber hintertrieb er jeden Tag die Vernichtungslogik des Arbeitslagers. Diese Form von Subversion lag außerhalb der Vorstellungskraft der SS-Verantwortlichen. Es gab in der Logik der SS keine Begriffe für diese Art von indirektem Widerstand. Nebenbei hatte Ottos Hilfstätigkeit auch noch eine zersetzende Wirkung auf das von Theodor Eicke ausgedachte Kapo-System. Denn plötzlich gab es einen privilegierten Funktionshäftling, der nach außen hin zu funktionieren schien, aber nach innen hin, Kraft seiner Privilegien, zu einem vertrauensvollen Ansprechpartner und wichtigen Helfer für seine Mithäftlinge wurde. Otto war der Kapo, den sich Eicke niemals gewünscht hat. Er weigerte sich, bei der Spaltung der Häftlingsgemeinschaft mitzuwirken. Im Gegenteil, Otto schlug sich auf ihre Seite und machte weiteren Widerstand möglich. Josef Galinski erinnerte sich in Fighting Auschwitz an Otto. Von mittlerer Größe, schlank, um die 30 Jahre alt und mit einem breiten, freundlichen Lächeln erhob er nie seine Stimme und sprach sogar nie auch nur ein hartes Wort gegen die elendsten seiner Mithäftlinge. Natürlich unterstand er SS-Leuten, aber das war eine rein formale Kontrolle. Er war intelligenter, als sie es waren. Deswegen hing die gesamte Organisation von Arbeit im Lager, die täglich anwuchs, vollständig von ihm ab, so Galinski. Er merkte auch an, dass Otto sich über die stille Hilfe hinaus, die er ständig leistete, bisweilen auch aktiv gegen die Anweisungen der SS auflehnte. Jeder, der längere Zeit in Auschwitz verbrachte, wusste, dass Otto Küsel mit den SS-Männern darum rang, die brutale Härte der Kommandos zu verringern, dass er probierte, die Stunden an harter Arbeit zu begrenzen und dass er versuchte, Häftlinge persönlich von der Arbeit zurück ins Lager zu bringen, wenn es strengen Frost gab. Er wurde kontrolliert und ihm wurde mit Bestrafung gedroht. Er verlor oft den Kampf, aber viele Häftlinge haben ihm ihr Überleben zu verdanken. Genau, vielleicht bis dahin. Die Stelle. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Dann würde ich noch weiter aus Ottos Geschichte erzählen.
Ich glaube, ein bisschen kann man noch.
Ja, sehr schön. Otto Küsel war nicht nur an der Rettung seiner Mithäftlinge durch die Einteilung von Arbeitskommandos beteiligt. Er hatte, nachdem Witold Pilecki nach Auschwitz kam, auch eine Rolle in der Widerstandsorganisation, die Pilecki aufbaute. Witold Pilecki ist ja in den vergangenen Tagen auch wieder das eine oder andere über ihn publiziert worden. Ich glaube, auch im aktuellen Zeit-Geschichtsmagazin über Auschwitz ist ein großer Artikel über ihn drin. Witold Pilecki ist freiwillig nach Auschwitz gegangen. Er ist der einzige Mensch, von dem man weiß, dass er freiwillig nach Auschwitz gegangen ist. Das ist so gekommen, im Sommer 1940 hat der polnische Widerstand in Warschau gemerkt, dass immer mehr Widerstandskämpfer halt von der Straße weg verhaftet wurden bei Razzien. Und es war auch bekannt, dass es dieses neue Lager in der Nähe von Krakau gab. Und man wusste aber eigentlich nichts über das Lager. Und man konnte deswegen keinen Widerstand gegen dieses Lager organisieren. Und man wusste auch nicht, was die Nazis damit im Schilde führten. Und deswegen gab es halt den Wunsch, dass jemand freiwillig halt dorthin geht, um A, eine Widerstandsgruppe im Lager aufzubauen und B, Informationen über das Lager nach außen zu schmuggeln. Und Witold Pilecki, ein ehemaliger polnischer Offizier, der noch 1939 gegen die Deutschen gekämpft hatte, meldete sich freiwillig für diese Mission. Und er hat sich dann verhaften lassen. Er wusste, dass es eine Razzia gibt in einem bestimmten Haus zu einer bestimmten Uhrzeit, hat sich dort verhaften lassen und ist dann 1940 freiwillig nach Auschwitz, um sich dort um dort eine Widerstandsorganisation aufzubauen und Informationen nach außen zu schmuggeln. Sehr viel, was man in der Frühphase über Auschwitz wusste, nach außen hin, auch unter den Alliierten, stammte aus der Arbeit dieser Widerstandsorganisation, die es in Auschwitz gab. Also Witold Pilecki war sehr erfolgreich darin, Dinge nach außen zu schmuggeln. Und ein Grund dafür, warum er so erfolgreich dabei war, war eben das Arbeitsdienstbüro von Otto Küsel. Weil Otto und seine und die ja, Mitarbeiter ist das falsche Wort, aber er hatte halt Häftlinge, die für ihn Schreibarbeiten gemacht haben. Und das waren meistens Leute, die in Witold Pileckis Widerstandsorganisation waren. Also Otto und die Schreiber aus dem Büro hatten die Möglichkeit, Häftlinge auf Posten zu setzen, wo diese Schmuggelarbeiten möglich waren, wo man eben Informationen nach außen schmuggeln konnte. Beispielsweise gab es Arbeitskommandos außerhalb des Lagers, in der Landwirtschaft beispielsweise, und dort konnte man Informationen nach außen schmuggeln. Oder wenn jemand fliehen musste, hatte er die Möglichkeit, Leute dorthin zu setzen, wo es eine Möglichkeit gab, dass man aus dem Lager entkommen konnte. Das war möglich. Und in dieser Funktion, schreibt beispielsweise Josef Galinski, war Otto eine der zentralen Säulen, oder Ottos Büro eine der zentralen Säulen, die dazu beigetragen hat, dass es die Widerstandsorganisation von Witold Pilecki überhaupt geben konnte. Und das hat er auch gemacht, und das war auch ein Grund, warum er später fliehen musste aus Auschwitz. Otto ist eine Flucht aus Auschwitz gelungen, wahrscheinlich sogar eine der berühmtesten. Das war Ende 1942. Einer seiner Schreiber war in Witold Pileckis Widerstandsorganisation, er war Offizier, und er musste befürchten, dass die Gestapo ihm auf die Schliche kommt. Also er hat sich natürlich nicht als Offizier ausgegeben, ne? Weil dann wäre er ziemlich schnell wahrscheinlich ermordet worden. Aber die Gestapo kam ihm auf die Schliche, dass er ein Offizier sein könnte, er musste also fliehen. Und für Otto gab es dann eben die Entscheidung, was er tun würde. Also es gab die Möglichkeit, dass er das Ganze meldet. Dann hätte er seinen Schreiber verraten. Das wollte er aber nicht. Dann wäre er wahrscheinlich straffrei ausgegangen. Und die andere Möglichkeit war, aus Ottos Sicht mitzumachen. Und Otto hat gesagt, ehe ich jemanden verrate, mache ich natürlich mit. Und deswegen kam es tatsächlich zu dieser berühmten Flucht am 29. Dezember 1942. Die staatliche Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau erinnert eigentlich in den sozialen Medien jedes Jahr daran. Jedes Jahr gibt es dieses Posting mit diesem berühmten Bild, was bei der Flucht entstanden ist. Die sind am helllichten Tag einfach mit einem Pferdewagen aus dem Lager rausgefahren. Und das ging halt deswegen, weil sie halt einen gefälschten Auftrag hatten. Sie hatten einen Mithäftling, der sich als SS-Mann verkleidet hatte. Die hatten monatelang SS-Uniformteile von SS-Männern geklaut, bis sie halt eine eigene SS-Uniform zusammen hatten. Sie hatten einen SS-Ausweis gefälscht und sie hatten dann letztlich noch diesen Wagen organisiert. Und so schien alles rechtens zu sein. Also da war der Arbeitsdienst, der quasi die Leute zur Arbeit führt. Da war ein SS-Mann, der die beaufsichtigt, und da waren zwei Häftlinge. Und die Aufseher dachten sich nichts dabei. Sie sind bei helllichten Tage einfach bei dieser unfassbar gut geplanten Flucht aus dem Lager rausgefahren. Und weil diese Flucht halt so dreist war, weil sie halt irgendwie so gut geplant war und bei helllichten Tage stattfand, ist sie so berühmt geworden. Es wird auch noch ständig daran erinnert. Ganz berühmter Fall. Und von den vier Leuten haben zwei tatsächlich den Zweiten Weltkrieg überlebt. Einer davon war Otto. Otto gelang es, nachdem er geflohen ist. Sie sind dann in einem Haus untergekommen, das in der Nähe des Konzentrationslagers war. Das gehörte dem Bürgermeister von einer kleinen Stadt oder von einer Großgemeinde, wie auch immer. Tatsächlich in diesem Haus wurde er gezwungen, es war ein großes Haus, war so eine Villa mit 12 Zimmern, er wurde gezwungen, dort Leute von der Nazi-Verwaltung, also Beamte, Polizeibeamte, Verwaltungsbeamte aufzunehmen, und seiner Familie blieben eigentlich nur noch zwei Zimmer in diesem Haus. Und in diesem Haus quasi wohnte er Zimmer an Zimmer, Wand an Wand mit Nazis, und hat trotzdem seine Wohnung als Unterschlupf für Flüchtende zur Verfügung gestellt, weil er halt der Meinung war, und es hat ja auch geklappt am Ende, dass, wie er selbst sagte, unter dem Laternenmast der dunkelste Punkt ist. Also das war so ein bisschen der Spruch, den er gebracht hat. Also er wollte damit sagen, da wo die zuletzt suchen, ist in dem Haus, wo sie selbst leben. Und deswegen ist diese Flucht halt geglückt. In diesem Haus wurde auch dieses berühmte Bild gemacht. Und Otto ist dann weiter nach Warschau gekommen, wo er mit Hilfe des polnischen Widerstands untergetaucht ist und in einer Wohnung gelebt hatte. Und davon handelt die dritte Stelle. Ich glaube, das ist die letzte, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Das ist die Zeit, wo er in Warschau im Untergrund gelebt hat. Freiheit war im Konzentrationslager Auschwitz ein mächtiger Traum. Viele Häftlinge berichteten später, dass sie der Gedanke an die Welt außerhalb des Lagers am Leben hielt. Vielleicht existierten deswegen sehr unterschiedliche Versionen darüber, was Otto in den Monaten nach seiner Flucht erlebte. Sein Leben in Freiheit schien die Fantasie der Häftlinge anzuregen. Lagerfotograf Wilhelm Brasse etwa meinte gehört zu haben, dass Otto sich von seinen Dollarreserven eine Geige samt Koffer gekauft habe, einen Taubstumm mimte und sich auf diese Weise bis nach Warschau durchschlug. Die Wahrheit ist etwas einfacher. Denn der polnische Widerstand hatte Otto eine Kennkarte mit falscher Identität verschafft. Er hieß nun Jan Wajarski, was insofern bemerkenswert ist, als er ab diesem Zeitpunkt erstmals als Pole auftrat. In Warschau war für ihn ein sicherer Wohnplatz vorbereitet. Die Reise dorthin finanzierte er mit dem Geld, das er immer noch bei sich trug. Übernachtet haben wir immer bei Bauern, erinnerte sich Otto. Und ich habe sie auch dafür bezahlt, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Sie waren sehr gastfreundlich. Wahrscheinlich kam Otto noch im Januar in der polnischen Hauptstadt an und wandte sich dort an Kontaktleute. In der Ulica Florianska 12, direkt neben der Kathedrale St. Michael und St. Florian im Stadtteil Praga Północ, lebte zu dieser Zeit Valeria Wielko-Polan und ihre Tochter Halina. Später zogen noch Valerias Schwester und deren Mann ein. Der Vater der Familie war Major des polnischen Heeres, kämpfte ab dem 1. September 1939 gegen die deutschen Invasoren und ging nach Beginn der Besatzung in den Untergrund nach Ungarn. In der Wohnung Nummer 12 war also noch etwas Platz. und die Via Coppolans nutzten ihn, um regelmäßig Mitglieder der Widerstandsbewegung aufzunehmen. Den Kontakt stellte die Heimatarmee her, zu der die Familie regen Austausch pflegte. Ohnehin scheint das Mehrfamilienhaus eine echte Anlaufstelle für den polnischen Widerstand gewesen zu sein. Heute erinnert an der Fassade eine Tafel an die Bibliothekarin Janina Englert, Kampfname Klima, die ebenfalls in dem Gebäude lebte und von ihrer Wohnung aus eine Hilfsstelle für Soldaten der Heimatarmee leitete. Ohne das Einkommen des Vaters musste sich Valeria Wielkopolan eine neue Existenz aufbauen. Zusammen mit ihrer Schwester eröffnete sie in einem weiter westlich gelegenen Stadtteil eine Gaststätte, in der es kleine Kneipenmahlzeiten und Getränke gab. Das Gasthaus bei den Damen. Gekocht wurde in einem kleinen Hinterzimmer. Halina, die damals 18 Jahre alt war, half mit aus. Es war auch Halina, die später ihre Erinnerungen an die ersten Monate des Jahres 1943 in einem kurzen Text niederschrieb. Im Januar, das genaue Datum war ihr entfallen, habe man einen jungen Deutschen zu ihnen gebracht, der, wie man uns sagte, zusammen mit drei anderen Häftlingen, Polen, aus Auschwitz geflohen war. Da Valeria Wielkopolan sehr gut Deutsch sprach, sei der Widerstand zu der Ansicht gekommen, dass die Wohnung in der Ulica Florianska 12 ein guter Unterschlupf für einen geflohenen Deutschen wäre. Halinas Lebensgefährte und späterer Ehemann, Lech Piekakiewicz, der im Februar 1943 verhaftet wurde und anschließend nach Auschwitz kam, bestätigte das in einem Interview mit dem United States Holocaust Memorial Museum. Die Männer der Heimatarmee brachten diesen Otto, Küsel. Halina war auch in der Heimatarmee. Und sie sagten, weil ihre Mutter sehr gut Deutsch konnte, bitte verstecken Sie diesen Mann. Otto lebte sich schnell in der Familie ein, erinnerte sich Halina. Über sich selbst erzählte er jedoch nur sehr wenig. Die Umstände seiner Flucht erwähnte er nie. Da sich aber die Mutter, Valeria, oft mit ihm auf Deutsch unterhielt, habe sie seinen wahren Namen gekannt, Otto Küsel. In der Familie selbst hieß er nur Jascho, eine Kurzform für Jan, sein Tarnname in dieser Zeit. Die meiste Zeit des Tages war Otto allein in der Wohnung. Halina, Valeria und deren Schwester arbeiteten in der Gaststätte. Ohne die nötigen Papiere konnte er sich in Warschau nicht frei bewegen, denn er war im gesamten Herrschaftsgebiet des NS-Regimes zur Fahndung ausgeschrieben. Und seine gefälschte Kennkarte, die er bei sich trug, muss von ähnlich schlechter Qualität gewesen sein wie jener Meldeschein, der Komski, Jan Komski war einer derjenigen, die mit ihm geflohen waren, war der zweite, der überlebt hat, später 35 Jahre lang Karikaturist bei der Washington Post und Maler. Komski im Gefängnis Montelupich zum Verhängnis wurde. Jan Wajarski, Ottos Pseudonym, war in Wahrheit der Name eines polnischen Bahnradsportlers aus Krakau, der bei den Olympischen Spielen von 1924 die Silbermedaille im 400-Meter-Mannschaftswettbewerb gewonnen hatte. Von den Fenstern der Wohnung aus konnte er die Kathedrale auf der anderen Seite sehen. Ein beeindruckender neogotischer Backsteinbau mit zwei schlanken, jeweils 75 Meter hohen Türmen. Vielleicht beobachtete er auch ab und zu vom vierten Stock die Menschen auf den Bürgersteigen. Viel mehr blieb nicht übrig. Am Abend, kurz bevor die Sperrstunde begann, kamen die Frauen und Valerias Schwager wieder nach Hause. Erst dann war er wieder unter Menschen. Ottos Freiheit bestand in diesen Monaten vor allen Dingen darin, dass er bei den Wielkopolern sicher vor den Gräuel des Konzentrationslagers Auschwitz war. Er war also frei von Terror. Sein Leben eigenständig zu gestalten, war ihm jedoch nicht möglich. Eines Tages bat Jascho, ob wir uns nicht um eine Geige bemühen konnten, erinnerte sich Halina. Denn die einsamen Stunden in der leeren Wohnung verbringend, hätte er nichts zu tun und würde so gerne Geige spielen. Die Familie versuchte, im kriegszerstörten Warschau ein Instrument aufzutreiben und wurde tatsächlich fündig. Otto bekam eine Geige. Halina blieb im Gedächtnis, dass er mit großer Freude darauf spielte. Einige Monate lang blieb Otto bei den Wielkopolans. Am Morgen des 19. April 1943 planten 850 SS-Männer, die letzten verbliebenen Juden in der polnischen Hauptstadt in deutsche Vernichtungslager zu deportieren. Es war der Beginn des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Dann schildere ich so ein bisschen diese Nähe, die Otto auch erlebt hat. Die Wohnung von den Wielkopolans lag tatsächlich in Rufweite des Ghettos. Also er war wahrscheinlich auch Zeuge gewesen des Ghettoaufstandes. Der dauerte einen Monat. Er kam dann später in eine andere Wohnung, die wahrscheinlich in einem Vorort war, bei einem Oberst der polnischen Armee. Sein Grundproblem blieb aber bestehen. Er wollte sich irgendwann wieder frei in Warschau bewegen können, aber die SS fahndete überall nach ihm. Das konnte er nur erreichen, dieses Muster von persönlicher Freiheit, dass er sich frei bewegen kann, wenn er auch Kennkarten, Dokumente bekommt, die bei Kontrollen standhalten. Und deswegen, das ist das Letzte, was ich noch vorlesen will, dann gehen wir in die Diskussion. Gibt es eine weitere Begegnung mit einem Mann, der in der deutsch-polnischen Geschichte später eine sehr zentrale Rolle eingenommen hat, nämlich Władysław Bartoszewski, der später polnischer Außenminister war, eine der Kernfiguren der deutsch-polnischen Aussöhnung. Und er hat sich tatsächlich in seinem allerletzten Buch, das kurz vor seinem Tod erschienen ist, an Otto Küsel auch erinnert und an eine Begebenheit, die 1943 in Warschau stattgefunden hat. Ihm selbst ging es in der Folge offenbar darum, sein Leben so gut es ging zu normalisieren. Dafür brauchte er Papiere, mit denen er sich frei in der Öffentlichkeit bewegen konnte. In dieser Frage bekam Otto Hilfe von der Regierungsvertretung im Lande, Teil des polnischen Untergrundstaates, quasi die höchste Regierungsinstitution im zivilen Leben im polnischen Untergrundstaat. Den Anfang machte Bolesław Kontrym, der für die Regierungsvertretung im Lande verschiedene leitende Funktionen im Sicherheitsapparat übernahm. Er war Veteran des Ersten Weltkriegs und diente im Zweiten Weltkrieg unter anderem als Fallschirmjäger. Kontrym sprang im September 1942 aus einem Halifax-Bomber über polnischem Territorium ab und arbeitete fortan im Untergrundstaat. Seine Spezialeinheit machte ab Sommer 1943 Jagd auf Verräter und Agenten. Kontrym eilte also ein gewisser Ruf voraus. Dieser Kontrym beauftragte Stefan Rodkiewicz, Mitglied der Sabotageorganisation WAWA, mit der Suche nach den passenden Papieren für Otto. Und Rodkiewicz wusste, wo er fündig werden könnte, nämlich bei seinem alten Kameraden Władysław Bartoszewski, der nach seiner Entlassung aus Auschwitz im April 1941 wieder in Warschau lebte, für die Heimatarmee tätig war und sich Ende 1942 der Organisation Żegota, dem Rat der Unterstützung von Juden, anschloss. Die Żegota versorgte während des Zweiten Weltkriegs bis zu 4000 Juden in Warschau mit gefälschten Papieren und rettete damit unzählige Leben. Rodkiewicz wusste nicht, dass Otto und Bartoszewski sich bereits im Stammlager Auschwitz begegnet waren. Er wusste noch nicht einmal, wer Otto eigentlich war. Ihm war lediglich ein Foto übergeben worden. Vermutlich ist es jene etwas überbelichtete Porträtaufnahme gewesen, die am 29. Dezember 1942 abends im Haus der Harrads gemacht wurde. Bartoszewski wiederum hatte bisher nichts über Ottos Flucht aus Auschwitz erfahren. Er hatte demnach auch keine Kenntnis darüber, dass Otto in Warschau untergetaucht war. Ihm war jedoch bewusst, dass der Auftraggeber seines Gegenübers Jagd auf Informanten und Spitzel machte. Als Rodkiewicz ihm das Foto zeigte, entwickelte sich ein geradezu situationskomischer Dialog, den Bartoszewski in seinem Buch »Mein Auschwitz« überliefert hat. Bartoszewski sagt, »Seit wann arbeitest du denn für die Deutschen?« Rodkiewicz antwortete, spinnst du? Für welche Deutschen denn? Bartoszewski, na, das ist doch ein Deutscher, den du da zeigst. Woher soll ich denn das wissen? Ich habe einen Befehl und basta. Wie, ein Deutscher? Ja, ein anständiger Deutscher, aber ein Deutscher. Wo ist er? Na, hier irgendwo. Hier? Bartoszewski brach in Gelächter aus. Denn auch die Tatsache, dass Otto nun Unterstützung von ranghoher Seite im polnischen Untergrund erhielt, war ihm neu. Trotzdem war er sich nicht sicher, ob er tatsächlich tätig werden sollte, aus ganz praktischen Überlegungen heraus. Die Żegota betrieb zwar ein Legalisationsbüro, das täglich Dutzende gefälschte Kennkarten, Arbeitskarten, verschiedene Bescheinigungen und Ausweise, Geburts- und Heiratsurkunden und einiges mehr produzierte, wie sich Bartoszewski im Jahr 1986 erinnerte. Diese Fälschungen waren jedoch keineswegs perfekt. Man konnte sich damit aus einer Straßenkontrolle herausfinden. Aber wenn eine genauere Überprüfung folgte, dann wurde es eng, so Bartoszewski. Eines der wichtigsten, wie Bartoszewski selbst schrieb, arischen Dokumente aus der Fälscherwerkstatt der Żegota war laut ihm die Arbeitskarte. Ohne die habe man sich in Warschau seinerzeit überhaupt nicht rühren können. Aber genau diese Bescheinigungen wurden eilig erstellt. Denn in erster Linie galt es, einen Unterschlupf für die untergetauchten jüdischen Bürger zu finden. Die Dokumente aus der Fälscherwerkstatt der Jegotta waren deswegen nicht hart genug für jemanden, der nachdem die Sicherheitsbehörden fahndeten. Bartoszewski lehnte es deswegen ab, eine gefälschte Kennkarte anzufertigen. Ab und zu scheint sich Otto jedoch später zumindest doch unter Menschen gewagt zu haben. Dem Mithäftling Jan Stebbig hat er von seinen Erlebnissen auf dem Markt am Platz Kerzelego im Warschauer Stadtteil Wola erzählt. Ich erinnerte mich an ein Gespräch mit ihm, wie er sagte, Warschau hat mich beeindruckt. Man kann alles kaufen, eine Kanone, ein Maschinengewehr, ein Flugzeug, was immer man will. Man kann alles auf dem Kerzelack kaufen. Polen kann nicht verlieren, die Deutschen werden dort nie gewinnen, sagte er Stebbig. Abgesehen von der kurzen Begegnung mit der Räuberorganisation blieb Otto jedoch in seiner Warschauer Zeit meist für sich. Also er hatte sich einer Untergrundorganisation angeschlossen, die aber in seinen Augen ein bisschen so zwielichtig war und hat sich dann relativ schnell davon distanziert. Das war bereits im Stammlager Auschwitz eine Lebensversicherung für ihn gewesen. Je auffälliger er für die anderen Kapos oder gar für die SS-Mannschaften war, desto weniger Gefahr drohte ihm. Auch in Warschau hatte er nur spärliche Kontakte. Das erzählte er später dem Mithäftling Piotr Sadowski. Es gibt deswegen auch kaum Quellen darüber, was er im Sommer 1943 erlebt hat. Nur eine Bemerkung seinerseits ist dazu überliefert. Eine des Bedauerns. Nämlich darüber, dass er schließlich doch mit seiner goldenen Regel gebrochen hatte. Man soll sich in so einer Situation eben nie mit Frauen einlassen, erinnerte sich Otto. Er hatte eine Polin kennengelernt, die offenbar Gefallen an ihm gefunden hatte. Ich wusste, dass sie für die Gestapo arbeitete, aber ich wollte sie benutzen, um an einen Ausweis zu kommen, mit dem ich mich hätte frei bewegen können, sagte er. Den Ausweis hatte Otto auch bekommen. Aber dann hat sie mich mit der Tochter der Leute, bei denen ich damals gewohnt habe, in einer Kneipe erwischt. Da war sie so eifersüchtig, dass sie mich verraten hat. Das war im September 1943. 9 Monate lang hatten es die Nazis nicht geschafft, einen flüchtigen Deutschen mitten in Polen zu finden und zu verhaften, obwohl er bei sämtlichen Sicherheitsbehörden auf der Fahndungsliste stand. Otto hatte viele Verbündete, die ihm dabei halfen, die Ermittler auf Distanz zu halten. Die seltsame Ironie seiner Geschichte ist, dass er schließlich doch den NS-Schergen in die Hände fiel, nachdem er selbst den Kontakt zu einer Kollaborateurin gesucht hatte, um sein Leben endlich nicht mehr nur frei von Terror, sondern auch frei in seinen eigenen Entscheidungen leben zu können. Otto wurde von der Gestapo verhaftet. Die Lagerleitung schickte SS-Oberscharführer Klaus Dilewski von der politischen Abteilung nach Warschau, der Polnisch sprach und die Überführung von Otto nach Auschwitz regeln sollte. Am 25. September 1943 kam Otto an jenen Ort zurück, von dem er ein Dreivierteljahr zuvor geflohen war. Sein Überleben war nun von Zufällen abhängig.
Genau, an der Stelle schon mal vielen Dank. Vielleicht der Vollständigkeit halber, Küsel kommt dann ja zurück nach Auschwitz, ist erstmal lange in Bunkerhaft. Und genau in dieser Zeit wird Höss sozusagen versetzt aus Auschwitz und Arthur Liebehenschel übernimmt das Lager. Und im Rahmen dieses Wechsels gibt es im Prinzip eine Amnestie für alle Häftlinge im Bunker und dadurch entgeht Otto sozusagen dieser Todesstrafe, die natürlich normalerweise auf Flucht stehen würde. Er kommt dann noch nach Flossenbürg, ist dann dort noch eine ganze Zeit, bevor er schließlich befreit wird sozusagen, den Krieg überlebt und dann in den 80er Jahren, glaube ich, stirbt.
1984,
genau. Genau, und Thema, auf das ich als erstes gleich nochmal zu sprechen kommen möchte, ist nochmal dieses der sogenannten Berufsverbrecher. Das ist ja die Kategorie, als Otto Küsel verhaftet wurde. In seinem Fall ist das ja auch, der sitzt ja gerade nicht mal eine Gefängnisstrafe ab, sondern das ist quasi präventiv. Also der hat seine Gefängnisstrafe abgesessen, weil es aber Eigentumsdelikte waren, wird er jetzt als Berufsverbrecher geführt. Und kommt ins Konzentrationslager. Was hat es denn für ihn bedeutet, nicht nur währenddessen, sondern vielleicht auch gerade nachdem der Nationalsozialismus vorbei war?
Ja, also man muss dazu wissen, dass diese Legende, dass Berufsverbrecher nicht besserungsfähig seien, auf wissenschaftlichen Debatten aus den 20er Jahren fußte. Also die haben an etwas angeschlossen, was schon in der Weimarer Republik diskutiert wurde. Und es gab kann es fast Volksglauben nennen, dass das auch tatsächlich so zutrifft. Also, dass diese Menschen halt weggesperrt werden müssen, damit sie der normalen Bevölkerung nicht mehr schaden. Und dieser Blick auf Berufsverbrecher, auch dieser Begriff Berufsverbrecher, viele haben ja geglaubt, wenn jemand Verbrecher war, wenn jemand als Verbrecher ins Konzentrationslager gekommen ist, nicht als politischer Häftling, nicht als Jude, nicht als Homosexueller, nicht als Sinti und Roma, sondern als Verbrecher, dann hat er sicherlich irgendwas getan, was diese Strafe in irgendeiner Form rechtfertigen würde, was natürlich Unsinn war. Aber dieses Stigma, dass viele mit dieser Legende, Berufsverbrecher sind nicht besserungsfähig und wer unter diesen Vorzeichen in eine Konzentrationslage gekommen ist, hat sich auch was zu Schulden kommen lassen. Dieses Stigma haftete den sogenannten Berufsverbrechern lange an. Viele Opfergruppen wurden oder einige Opfergruppen wurden schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als solche anerkannt. Gerade Juden, politische Verbrecher, politische Häftlinge, Entschuldigung, wurden als solche anerkannt. Das war relativ schnell. Sinti und Roma hat ein bisschen länger gedauert. Da gab es eine Bürgerrechtsbewegung, die 1980 für Aufsehen gesorgt hat. Als sie einen Hungerstreik im Konzentrationslager oder in der Gedenkstätte Dachau gemacht haben. Dann hat Helmut Schmidt den Opfer, diese Opfergruppe halt 1982 offiziell anerkannt. Homosexuelle wurden später auch als Opfergruppe anerkannt, aber bei den sogenannten Berufsverbrechern und Asozialen hat es tatsächlich bis 2020 gedauert, bis der Bundestag tatsächlich diese Gruppe als Opfergruppe anerkannt hat. Und dieses Stigma hat natürlich auch dazu geführt, dass diese sogenannten Berufsverbrecher nach dem Krieg selten offen darüber geredet haben, was sie da erlitten haben, weil es halt mit diesem Stigma behaftet war. Und gerade in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, wo diese Leute auch danach sich sehnten, integriert zu werden, eine Rolle zu spielen im Nachkriegsdeutschland, war es schwierig, darüber zu reden und das halt offen zuzugeben.
Genau, ist auch ganz spannend. Otto Küsel hat dann 62 in den Auschwitz-Prozessen ausgesagt. Man kann sich online tatsächlich das auch anhören. Ist ganz kurios, er lebt zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon 15 Jahre in Bayern, aber er berlinert noch ganz schön. Und die Richter in dem Fall, die werfen ihm halt zum Beispiel an einer Stelle vor, warum leben Sie denn überhaupt noch, wenn Sie geflohen sind? Sind Sie vielleicht SS-Spitzel? Denken Sie, das hängt auch zusammen mit dieser Berufsverbrecher-Stigmatisierung? Oder?
Ja, also ich denke, das spielt eine Rolle, dass man halt angenommen hat, dass halt jemand, der dieser Gruppe der sogenannten Berufsverbrecher angehörte, die ja auch in diesem Cabo-System eine relativ berüchtigte Rolle gespielt haben, dass dieser Mensch, wenn er schon überlebt hat, halt irgendwie einen Grund dafür gehabt hat, warum er halt davon gekommen ist. So, dass die Richter da so einen Schnellschuss gemacht haben, so von wegen, der kann ja nicht ganz unschuldig sein. Aber das ist natürlich totaler Quatsch gewesen. Und wenn man sich die Prozessakten so ein bisschen anguckt, dann hätten sich der Richter und der stellvertretende Richter, beide haben ja diese Fragen gestellt, auch ihre Fragen sparen können. Aber wenn sie sich mal einigermaßen intensiv mit der Materie vorbereitet hätten, dann wären viele Zweifel, die sie hatten an der Aussage von Otto Küsel halt völlig nichtig gewesen, weil sie basierten auf falschen Annahmen und falschen Fakten.
Genau, Sie haben ja auch gesagt, in diesem Capo-System sozusagen ist Küsel eigentlich eine Ausnahme, weil die anderen eben sehr berüchtigt sind für ihre Brutalität. Wie kann man sich denn, oder gibt es irgendwelche Quellen über das Verhältnis zu den anderen Capos? Denen muss ja auch aufgefallen sein, dass der irgendwie raussticht.
Also Otto Küsel hat selbst über die anderen Capos berichtet, dass er mit ihnen halt nichts zu tun haben wollte. Er sagte irgendwie so, wenn diese Menschen nur ein wenig Grips im Kopf gehabt hätten, dann wären sie nicht so welche Typen gewesen. Das ist O-Ton Otto Küsel. Und das lässt sich andersrum auch spiegeln. Also es gab ja einige von diesen ersten 30 Capos, die den Krieg überlebt haben. Einige von denen haben dann auch ausgesagt während der Frankfurter Auschwitz-Prozesse, also sowohl beim ersten, aber vor allen Dingen bei den Folgeprozessen. Da waren noch zwei von ihnen angeklagt und die haben natürlich auch ihre Aussagen zu Protokoll gegeben und die wurden zum Teil auch über die anderen Capos ausgefragt. Und von all den Leuten, die nach dem Krieg halt eine Aussage gemacht haben, von den Leuten, die überlebt haben aus diesen ersten 30, konnte sich niemand genau an Otto Küsel erinnern. Es gab eine Aussage in den Akten der Frankfurter Auschwitz-Prozesse, dass es irgendwie einen Capo gegeben hätte, der aus Norddeutschland gekommen wäre und Kiesel hieße, also hieß ja Küsel. So, und mehr wusste dann der andere Capo auch nicht über ihn. Und es gab eine weitere Aussage, dass es halt irgendwie da so einen Capo gab, der Otto hieß und irgendwie Verbrecher war, und mehr war dann auch nicht zu sagen. Also es gab sehr, sehr wenig, was halt die anderen Capos über ihn halt überhaupt berichten können. Und das spricht tatsächlich für das, was Otto von sich selbst gesagt hat, dass er halt die Distanz zu ihnen gehalten hat. Und das ist auch im Kontext verständlich, weil die polnischen Häftlinge hätten ihm halt auch nicht vertraut, wenn sie ihn ständig in der Nähe von den anderen Capos, die ja zum Teil wirkliche Sadisten waren, gesehen hätten.
Genau, also so Abstand von den Capos und diese Nähe zu den polnischen Häftlingen ist ja, glaube ich, ganz evident und ist klar geworden. Er lernt sogar Polnisch. Gibt es irgendwelche Zeugnisse über das Verhältnis zu anderen Häftlingsgruppen? Ich meine, im Buch ist ja in Flossenbürg diese Episode mit dem homosexuellen Häftling beispielsweise. Genau. Vielleicht können Sie das erzählen, oder wie sieht es mit Juden und Jüdinnen aus?
Also man muss dazu wissen, dass in Auschwitz bis ungefähr Mitte 1942 die polnischen Häftlinge die Mehrheit stellten. Und das war sozusagen seine Peer Group. Also mit denen hat er sich verständigt, da hat er dann Polnisch gelernt. Und das war die Gruppe, zu denen er am meisten Kontakt hatte. Nach Sommer 42 wird die Quellenlage ein bisschen dürftig über ihn. Das hängt auch damit zusammen, dass das Lager immer stärker anwuchs. In der Frühphase hat man so, wenn man das so nennen will, eine Lagergesellschaft gehabt, wo jeder eigentlich jeden kannte. Zumindest so grob, wo die Leute wie in so einer Kleinstadt, wenn man sich die ganzen Berichte ansieht, die es in der Gedenkstätte gibt, wo die Leute wie in so einer Kleinstadt übereinander berichtet haben. Also es überschneiden sich immer sehr viele Episoden und man kann daraus sozusagen so ein Stadtgespräch ableiten. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber irgendwann wurde das Lager halt so groß, dass sich die Leute auch nicht mehr gegenseitig kannten. Und deswegen wird die Quellenlage so ein bisschen dürftig. Deswegen wissen wir nur relativ wenig darüber, was er halt für beispielsweise für jüdische Häftlinge getan hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er die gleichen Dinge auch für jüdische Häftlinge getan hat, aber wir wissen konkret eigentlich sehr wenig drüber. Und in Flossenbürg war er dann später in einer Bekleidungskammer, und dort hat er einen Capo gehabt, der einen rosa Winkel hatte. Rosa Winkel waren die homosexuellen Häftlinge. Die hatten einen sehr schweren Stand in diesem ganzen KZ-System, weil sie halt sowohl von den SS-Leuten als auch von ihren Mithäftlingen drangsaliert wurden. Also der rosa Winkel war ja bewusst farblich auch so gewählt, dass er so eine Art Schammal darstellen soll. Und dieser homosexuelle Capo, der musste halt täglich Meldungen machen vor seinen SS-Vorgesetzten. Und die SS-Vorgesetzten haben sich halt über ihn lustig gemacht, weil sie halt irgendwie fanden, dass seine Stimme zu weiblich klang. Also Otto hat gesagt, zu weiblich, könnte man auch anders ausdrücken, aber das sind Ottos Worte. Und er hat dann halt gesagt, okay, pass mal auf, wir tauschen jetzt die Rollen, ich bin der Capo und du brauchst diese Ansagen nicht mehr zu machen und wir arbeiten künftig zusammen, dass wir halt so wenig Arbeit wie möglich haben, dass wir so gut wie möglich durch diese Zeit kommen. Und das war der Deal und damit waren beide offenbar sehr happy. Und er hat dann halt mit diesem homosexuellen Mithäftling zusammen die Bekleidungskammer halt so gestaltet, dass sie da auch Ruhe finden konnten, dass sie den Stress der Chaosphase der späten Tage in Flossenbürg halt möglichst unbeschadet überstehen konnten.
Sie hatten ja gerade auch schon über Ihre Quellen so ein bisschen gesprochen. 42 wird so ein bisschen dünner. Offensichtlich gibt es ein paar von Ottos Worten, die kommen aus einem späteren Interview. Vielleicht können Sie noch so ein bisschen erzählen, welche Quellen haben Sie verwendet und genau, wie sind diese so einzuordnen?
Ja, dieses ganze Buch hat mich mehr als 20 Jahre Recherchearbeit gekostet. Das Schwierige an so einer Geschichte über einen Häftling, der fast nichts über sich selbst hinterlassen hat, der auch noch aus einer gesellschaftlichen Schicht kommt, wo man eigentlich nichts über sich selbst hinterlässt, kommt ja aus der Arbeiterschicht. erlebt man sehr häufig, komme selbst aus einer Arbeiterfamilie, also es ist halt irgendwie dieses Bewusstsein, dass die eigene Geschichte vielleicht auch nicht wert ist, aufgeschrieben zu werden. Aber er hat wirklich kaum Quellen hinterlassen. Und aus dieser Lage heraus, mit dem Bewusstsein, dass er für so viele andere Häftlinge so eine wichtige Rolle gespielt hat, da halt irgendwie eine geschlossene Geschichte draus zu recherchieren. Und das gelingt tatsächlich, wenn man sich tief in diese Lagerhistorie einliest. Also es gibt diese Berichte, wie gesagt, also nicht nur die, die in der Gedenkstätte Auschwitz liegen, sondern es gibt ja auch sehr viele Zeitzeugenvideos beispielsweise. Und daraus kann man tatsächlich zumindest für die Lagerzeit eine geschlossene Geschichte entwickeln. Weil es halt sehr viele Passagen gibt, sehr viele Episoden, die von verschiedenen Standpunkten erzählt werden. Es gibt offizielle Dokumente, mit denen man das gegenchecken kann. Also das ist schon möglich. Es ist nur unfassbar viel Arbeit. Also ich habe hunderte von diesen Berichten gelesen. Ich habe wahrscheinlich hunderte von diesen Videos gesehen. Also das war sehr intensiv von der Arbeit her. Und das Problem, was es tatsächlich gab, war etwas über die Phase herauszufinden, bevor er ins Konzentrationslager kam. Da sind im Prinzip in Berlin alle notwendigen Akten verbrannt. Was ich gefunden habe, war seine Kennkarte mit den Wohnorten, also seine Meldekarte. Es gibt noch Kennkarten aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen, wo ein bisschen was stand. Seine ehemalige Adresse, seine vormaligen Haftstrafen, das war die Stelle, die ich halt irgendwie auch schon vorgelesen habe. Da hat man einiges erfahren, aber über die Zeit vorm Konzentrationslager war relativ wenig herauszufinden. Die Zeit danach ist sogar besser dokumentiert. Einfach weil Otto mit verschiedenen Mithäftlingen Brieffreundschaften hatte. Da gibt es tatsächlich auch noch einige Briefe, die im Archiv der Gedenkstätte Auschwitz halt irgendwie liegen. Da kann man drauf zugreifen. Es gibt die Prozessakten des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Es gibt verschiedene Interviews, die er gegeben hat, die aber nicht wortwörtlich wiedergegeben wurden, wo immer nur Zitate wiedergegeben wurden, wo er halt mit Historikern gesprochen hat, beispielsweise mit Hermann Langbein und mit Josef Galinski. Es gibt einige Dokumente aus dem Alliiertenarchiv. Es gibt eidesstattliche Versicherungen, die er abgegeben hat für andere Häftlinge. Da findet man schon einiges. Also es war aber ein Puzzle. Es war ein Puzzle über all die Jahre, wo ich immer wieder aufs Neue versucht habe, bestimmte Episoden schlüssiger, geschlossener zu verstehen und darstellen zu können. Und das war auch eine spannende Suche, weil sie halt immer wieder voll von Überraschungen war.
Ich würde an dieser Stelle jetzt gerne auch noch Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Also wenn Sie welche haben, keine Scheu.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.